Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Der Nationalrat diskutiert die Lage von SBB Cargo. Dabei verspricht Verkehrsminister Leuenberger, man werde am runden Tisch offen über verschiedene Szenarien diskutieren. Der Nationalrat beschließt weiter einen eigenen Ausgleichsfonds für die hochverschuldete Invalidenversicherung. Finanzminister Merz kritisiert die Forderung der EU in Steuersachen mit scharfen Worten, die Reaktion des EU-Botschafters. Die Schweizer Post macht mit 909 Millionen einen Rekordgewinn. Die Auseinandersetzungen in Tibet dauern an, Aussagen eines Augenzeugen und Erklärungen von Kennern zu einer Lage, die immer schwieriger wird. Und Schock and Awe. Vor genau 5 Jahren begann unter diesem Motto der Angriff gegen den Irak. Was lehrt uns dieser Feldzug? Frage an den Militärhistoriker. Ich höre der Zeit am Mikrofon Kaspar Selgo mit den Nachrichten Ursula Vogler.
Der Nationalrat hat heute in einer dringlichen Debatte über die Probleme bei SBB Cargo diskutiert. Einig sind sich alle Parteien, dass die Ursachen des Defizits ohne Vorbehalte analysiert werden müssen. Wie SBB Cargo geholfen werden soll, hier gehen die Meinungen auseinander. Die Linken fordern staatliche Unterstützung, die Bürgerlichen die Beteiligung privater Unternehmen bei SBB Cargo. Entscheiden konnte der Rat nichts. Zum Schluss ergriff dann Verkehrsminister Moritz Leuenberger das Wort. Er versprach einen runden Tisch und rief die Streikenden auf, nun an den Verhandlungstisch zurückzukehren.
Heute wird Ihnen nicht nur versichert, dass die SBB bereit ist zu Gesprächen, sondern dass sie ergebnisoffen geführt werden. Das heißt, dass sich die SBB nicht auf ihre in Aussicht genommenen Maßnahmen fixieren, sondern dass sie bereit sind, diese je nach Ergebnis des Gespräches ganz oder teilweise fallen zu lassen oder zu revidieren.
Während der Nationalrat im Bundeshaus debattierte, demonstrierten in Bern rund 5000 Menschen gegen den Stellenabbau bei SBB Cargo. Sie waren vor allem aus dem Tessin und der Westschweiz angereist. Einige Kundgebungsteilnehmende waren vorübergehend auf den abgesperrten Bundesplatz gelangt, wo sie die Rede eines Gewerkschaftsvertreters anhörten. Die Polizei ließ sie gewähren, obwohl Demonstrationen vor dem Bundeshaus während der Session verboten sind. Die eidgenössische Finanzkontrolle wird untersuchen, wie es bei der SBB Cargo zu den großen Geschäftsverlusten kommen konnte. Untersucht werden das Rechnungswesen, die Rahmenbedingungen und die Subventionen im Bereich Güterverkehr und auch, wie die SBB gegenüber dem Bund als dem Besitzer des Unternehmens Bericht erstattet hat. Die hochverschuldete Invalidenversicherung IV soll einen eigenen Ausgleichsfonds erhalten. Dies hat der Nationalrat beschlossen. Der neue Fonds soll als Starthilfe ein verzinsliches Darlehen von 5 Milliarden Franken aus der AHV-Kasse erhalten. Der Nationalrat will der bedrängten IV zudem mit einer befristeten Mehrwertsteuererhöhung von 0,4 Prozentpunkten unter die Arme greifen. Der Schuldenberg der IV beträgt zurzeit gut 11 Milliarden Franken. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die SVP kämpfte auf verlorenem Posten gegen eine übermächtige Allianz von Linken, CVP und FDP-Parlamentariern. Deren Schulterschluss ebnete schließlich den Weg für den separaten IV-Fonds als auch für die befristete Mehrwertsteuererhöhung. Damit soll die hochverschuldete Invalidenversicherung stabilisiert werden. Gleichzeitig wurde der Bundesrat beauftragt, bereits bis Ende 2010 die nächste IV-Revision vorzubereiten. Insgesamt zufrieden mit dieser Lösung, die vom Ständerat noch bestätigt werden muss, zeigte sich Sozialminister Pascal Couchepin.
Am Anfang gab es viele Stimmen, die dachten, dass es fast unmöglich war. Aber jetzt sieht man, dass das Parlament hat seine Verantwortung übernommen und dass sie eine gute Lösung gefunden haben. Jetzt soll man noch das Volk und die Mehrheit der Kantone überzeugen. Es ist eine ziemlich harte Arbeit, aber ich glaube, wir können diese Abstimmung gewinnen.
Die SVP hat bereits angekündigt, dass sie mit einer intensiven Kampagne die geplante Mehrwertsteuererhöhung verhindern wolle.
Die Schweizerische Post hat im letzten Jahr einen Rekordgewinn von 909 Millionen Franken erwirtschaftet. Das entspricht einer Zunahme von 8,6% gegenüber dem Vorjahr. Beim Umsatz legte die Post um 10% auf 8,7 Milliarden Franken zu. Erstmals liefert nun die Post dem Eigner, dem Bund, 250 Millionen ab. Zum guten Ergebnis trug wesentlich die Postfinanz bei. 3 weitere Länder anerkennen Kosovo als unabhängigen Staat. Kroatien, Ungarn und Bulgarien haben diesen Schritt gemeinsam angekündigt. Damit nehmen erstmals direkte Nachbarn Serbiens diplomatische Beziehungen mit Kosovo auf, der früheren serbischen Provinz. Die EU will Verkehrssünder künftig grenzüberschreitend zur Kasse bitten. Dazu soll der Datenaustausch zwischen den Ländern automatisiert werden. Dies würde der Polizei ermöglichen, in allen EU-Ländern Fahrzeughalter aufzuspüren, welche gegen Verkehrsregeln verstoßen haben. Bisher kämen viele Automobilisten bei derartigen Verstößen im Ausland straffrei davon, begründet die EU-Kommission den Vorschlag. US-Präsident Bush hat 5 Jahre nach dem Beginn des Irakkriegs den Einsatz verteidigt. Die jüngste Verstärkung der US-Truppen habe eine Wende gebracht, so Bush. Nun sei ein Sieg gegen islamische Extremisten möglich. Die Fortschritte seien noch schwach und umkehrbar, aber das Land sei auf dem richtigen Weg zur Stabilität und Demokratie. Morgen Donnerstag jährt sich der Einmarsch der US-Truppen in Irak zum 5. Mal. China verschärft den Ton gegenüber dem geistlichen Oberhaupt der Tibeter. China befinde sich in einem Kampf auf Leben und Tod mit dem Dalai Lama und seinen Anhängern, sagte der Chef der Kommunistischen Partei Tibets. Die Führung in Peking wirft dem Dalai Lama vor, hinter den blutigen Unruhen in Tibet zu stecken. Der größte Kreditkartenanbieter der Welt, Visa, hat heute Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Der Gang an die New Yorker Börse ist ein voller Erfolg. Knapp 18 Milliarden Dollar hat die Gesellschaft eingenommen. Die Visa-Aktie legte kräftig zu.
Glaube, Liebe, Hoffnung im Nationalrat. Wo der Glaube an den Markt, die Liebe fürs Tessin und die Hoffnung für SBB Cargo irgendwie nicht zusammenpassen. Die Debatte, die Frage, wie es jetzt weitergeht und das Gespräch mit 4 Betroffenen. Dann Verteidigung, Kritik, Empörung beim Finanzminister. Die EU werde sich am Bankgeheimnis noch die Zähne ausbeißen, sagt Merz. Kaum, sagt der EU-Botschafter. Weiter Fragen zu Tibet. Ein Augenzeuge in Lhasa fragt sich, woher diese Gewalt? Der Versuch einer Antwort unseres Korrespondenten in Peking und die Einschätzungen eines Tibet-Kenners zur Rolle des Dalai Lama. Schließlich ein Dossier zum Irakkrieg. 5 Jahre und 100.000 Tote nach Beginn. Die Frage, wie sieht die militärische Lehre dieses Feldzuges aus? Echo der Zeit. SBB Cargo, das war heute Nachmittag das große Thema im Nationalrat. In einer 3-stündigen Sonderdebatte trafen die verschiedenen Meinungen aufeinander über staatliche Zuschüsse an das Unternehmen, über die Beteiligung privater und über die Frage, wer eigentlich für diese Misere verantwortlich sei. Verkehrsminister Leuenberger appellierte an die Streikenden, die Arbeit wieder aufzunehmen. Die SBB sei bereit, Alternativen zu den bekanntgegebenen Abbauplänen in Betracht zu ziehen. Bundeshausredaktorin Katrin Hug fasst zuerst die Debatte zusammen.
SVP-Nationalrat Ueli Maurer nutzte die Debatte für eine Abrechnung mit den aus seiner Sicht Verantwortlichen des Debakels bei SBB Cargo.
Und hier fällt auf, ob man das nun wahrhaben will oder nicht, dass sowohl im Departement wie im Management der SBB wie im SBB Cargo lauter Leute aus der Sozialdemokratischen Partei sind.
Gegen den Vorwurf des SP-Filzes wehrte sich SP-Nationalratin Jacqueline Fehr vehement. Doch nun müsse man in die Zukunft schauen.
Die SBB müssen die Vorschläge zur Restrukturierung zurücknehmen und den Prozess zusammen mit den Sozialpartnern und den betroffenen Regionen nochmals neu starten.
Konkret, die Politik müsse SBB Cargo unter die Arme greifen und sicherstellen, dass sich die SBB nicht aus den Randregionen zurückziehe. Denn, so SP-Nationalrätin Marina Garobio, die Reaktionen im Tessin seien heftig, es seien nicht nur die Angestellten, sondern der gesamte Kanton.
Heute bittet ein ganzer Kanton die Politik um eine konkrete Antwort, nicht nur um eine Scheinlösung.
Die SBB müssten die Maßnahmen zurückziehen. Und die Grüne Franziska Teuscher schloss sich an.
Die Schweiz besteht nicht nur aus Zürich, Basel, Bern und Genf. Im Tessin ist bereits heute die höchste Arbeitslosenquote der Schweiz.
Die CVP kritisierte, wie andere Parteien, die Gesprächsverweigerung der Gewerkschaften. Und sie hält den SP-Vorschlag, die Güterverkehrstöchter SBB und BLS zu fusionieren, für prüfenswert. Zusätzlichen Subventionen erteilte die FDP ganz klar eine Absage. Gabi Huber, Fraktionschefin der FDP, sie sprach sich für eine Politik aus,
die nicht jedes Problem mit staatlichen Zuschüssen zu lösen versucht.
In den Positionen der Parteien war wenig Neues zu hören. Sie forderten eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Bahnen oder Transporteuren bis hin zu einer Fusion. Sie forderten Subventionen, eine neue Zusammensetzung des SBB-Verwaltungsrats und neue Rahmenbedingungen für SBB-Cargo. Verkehrsminister Leuenberger wies die Kritik erneut zurück. Der Bund habe seine Verantwortung für SBB-Cargo nicht übernommen. Eine Sanierung sei unumgänglich, müsse aber sozialverträglich sein. Leuenberger rief die Streikenden dazu auf, ihre Arbeit wieder aufzunehmen und das Gesprächsangebot der SBB anzunehmen. Die SBB sei bereit, Alternativen zu prüfen, nun müsse auch die andere Seite einlenken. Und er appellierte an die Gewerkschaften, die Politiker im Kanton Tessin, die Streikenden. Nun sei Zeit für die Suche nach einem Ausweg. Es führe kein Weg an Verhandlungen vorbei.
Niemand will als Verlierer aus diesem Konflikt hervorgehen. Doch wenn das seine einzige Sorge ist und sein einziges Ziel bleibt, riskiert er, dass es am Schluss nur Verlierer geben wird. Und wir alle schulden deshalb Zusammenarbeit und Solidarität auch den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes. Wir haben alle eine politische Verantwortung und ich appelliere an diese politische Verantwortung.
Verkehrsminister Moritz Leuenberger im Beitrag von Katrin Huck. Was bleibt? Was ist das Fazit dieser Diskussion? SBB-Chef Meyer hatte vor Tagen schon gesagt, er wolle diese Debatte abwarten, bevor er sich über mögliche weitere Optionen äußere. Jetzt spricht Verkehrsminister Leuenberger, wie eben gehört, von ergebnisoffenen Verhandlungen, die angeboten werden. Die SBB sei bereit, Alternativen in Betracht zu ziehen. Frage an Oliver Washington im Bundeshaus. Sie haben die Debatte verfolgt. Wo steht jetzt wer nach dieser Debatte?
Ja, mit diesem Angebot von Verkehrsminister Moritz Leuenberger einen runden Tisch einzuberufen und Gespräche zu führen mit offenem Ausgang. Mit diesem Angebot kommt der Bundesrat eigentlich fast vollumfänglich den Streikenden entgegen. Ihre Forderung, die Abbaumaßnahmen zurückzunehmen und dann eben Gespräche zu führen, ist damit eigentlich erfüllt. Und also bleibt den Streikenden nicht viel anderes übrig, als den Streik abzubrechen und am Verhandlungstisch Platz zu nehmen. Ich gehe dann auch davon aus, dass dies die Streikenden machen werden. Moritz Leuenberger hat in seiner Rede allen Beteiligten ins Gewissen geredet und an ihre Verantwortung appelliert, nun eben alles zu unternehmen, um den Konflikt nun am Verhandlungstisch zu lösen und dann, denn bei einer Eskalation, hat er weiter gesagt, gäbe es letztlich nur Verlierer.
Wo steht SBB-Chef Meyer damit? Wofür hat er jetzt politische Deckung, wofür nicht?
Andreas Meyer hat eigentlich überhaupt keine andere Möglichkeit, an diesen offenen Gesprächen sich zu beteiligen. Diese Gespräche finden übrigens unter Führung des Bundes statt. Und eigentlich wurde dem SBB-Chef von Bundesrat Moritz Leuenberger damit diktiert, wie es nun weiterzugehen hat. Denn die SBB sprach bis anhin lediglich davon, die Abbaumaßnahmen zu sistieren und aber zurücknehmen wollte Herr Meyer diese eigentlich nicht. Und das ist nur mit diesen offenen Gesprächen aber passiert.
Das heißt, es liegt jetzt wieder alles auf dem Tisch. Es wären alle Konzepte wieder zu diskutieren. Sind in dieser Diskussion, die Sie verfolgt haben, Oliver Washington, neue Konzepte sichtbar geworden? Andere Ideen, andere Zugänge, die weiterführen könnten?
Nein, das kann man nicht sagen. Die Voten brachten keine neuen Ideen. Die Linken hoffen auf den Staat, dieser soll einspringen und SBB Cargo finanziell unterstützen, damit SBB Cargo eben auch in den Randregionen weiterhin Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Und die Rechten setzen auf den Markt und auf private Unternehmer. Diese sollen sich bei SBB Cargo beteiligen. SVP-Nationalrat und Fuhrhalter Ulrich Gietzendanner versprach in diesem Zusammenhang beispielsweise, dass mit seinem Wissen und seiner Erfahrung SBB Cargo bereits in 2 Jahren wieder in den schwarzen Zahlen sein werde. Und in diesem Sinne waren die Voten geprägt von den Gegensätzen Staat versus Markt, die klassischen ideologischen Positionen. Also weitere Punkte, die gefordert sind, das ist zum einen eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und dann gefordert wird auch mehr Kompetenz im Verwaltungsrat. Und diese Forderung ist dann vor allem an Verkehrsminister Leuenberger gerichtet, weil der Bundesrat ja den Verwaltungsrat zusammensetzt. Aber alles in allem würde ich sagen, es sind keine neuen Ideen auf dem Tisch, wie dem Unternehmen SBB Cargo zu helfen ist.
Die Beurteilung von Oliver Washington im Bundeshaus. SBB Cargo war heute nicht nur im, sondern auch vor dem Bundeshaus ein Thema. Über 5000 Eisenbähnler, ihre Frauen und Kinder und auch Gewerkschafter trafen sich zu einer Kundgebung in der Berner Innenstadt. Sie forderten, die SBB müssten ihre Abbaupläne zurücknehmen. Eine besonders große Delegation, über 3000 Menschen, kam mit Extrazügen aus dem Tessin angereist. Alexander Grass ist für uns mitgefahren und hat mit vier Frauen von Eisenbahnarbeitern gesprochen.
Es ist 8 Uhr früh am Bahnhof Bellinzona. Tausende Menschen drängen zu den Extrazügen. Arbeiter sind da in ihren orangen Arbeitskleidern, Frauen sind mitgekommen, Kinder, Nachbarn, Gewerkschafter. Durchfahrende Güterzuglokomotiven grüßen die Menge. 3200 Menschen machen sich auf den Weg nach Bern. Sirenen grüßen den Extrazug in Biasca, wo nochmals 350 Demonstranten warten. Dann kommt die Gotthardstrecke. 3000 belegte Brötchen werden verteilt, die ein Sponsor gespendet hat. 4 Frauen sitzen in einem Abteil. Noch nie in ihrem Leben hätten sie demonstriert, sagen sie. Sie begleiten ihre Männer, die SBB-Arbeiter sind. Für sie sei das der Zug der Hoffnung, sagt eine Frau mit roter Brille und rosa Bluse. Der Zug sei aber auch voller Bitterkeit und Wut, voller Unsicherheit. Die Streikbewegung fahre gegen den Strom, gegen den Willen mächtiger und harter Männer, gegen die Herren Meyer und Perrin von der SBB-Spitze. Die Frau sagt's und beschreibt, was ist zu Hause, abends, wenn die Sprechchöre des Tages verklungen sind. Zu Hause sei die Welt stehen geblieben, sagt sie. Die Kinder hätten Angst, darüber zu reden. Sie fühlten, wie verwundbar sie alle seien, welche Unsicherheit sich da auftue. Wer voller Wut sei, der kämpfe, sagt diese Frau im leuchtroten Arbeitsgewand. Allein zu Hause aber steige Trauer auf. Eine Kleinigkeit genüge für einen Streit unter Eheleuten. Sie sei nur noch morgens zu Hause, sagt diese Frau, begleite ihren Mann dann in die besetzte Werkstatt und helfe mit. Zu Hause kämen nur Sorgen und Ängste. Ein Sprecher bereitet jetzt die Reisenden vor auf die Demonstration in Bern. Nach den Schließungen bei Post und Swisscom, sagt diese Frau noch, seien viele Bekannte in ihrem Umfeld arbeitslos. Dazu komme jetzt auch die Bahn. Unsere Bahn, ruft die Frau, deren Großvater und deren Vater schon Lokführer und Weichensteller, Bänder also gewesen sind. Das Tessin wolle sich jetzt Gehör verschaffen. Gut so, sagt die Frau, und basta. Strategien, sagt die Frau im roten Arbeitsgewand, verächtlich, Luftschlösser seien das. Der kleine Arbeiter mache 4 Schrauben fest und das Ding funktioniere. Ganz anders die Manager, die hätten in Bellinzona erst investiert und dann zugetan. Eine Schande, sagt die Frau. Sie habe Bundespräsident Pascal Couchepin zu sich nach Hause eingeladen, damit er den Kindern sage, was jetzt werden solle. So haben sich die Frauen auf der Fahrt über den Gotthard aus ihren Ängsten herausgeredet, haben die Tessiner Bändlerwelt erklärt, ärgern sich über Manager und bei der Einfahrt nach Bern beschreiben sie sich als kämpfende Löwinnen, zu allem bereit und zu allem fähig. Mit ohrenbetäubendem Lärm nehmen die Bändler dann den Bundesplatz in Besitz.
Siamo oltre 5.000 manifestanti!
Über 5.000. Der Mann am Megafon kann es kaum fassen. Die Frau mit dem bunten Schal hält ihre Tochter an der Hand.
Sentiamo emozionati, bene caricati.
Bewegt sei sie, sagt sie. Die vielen Menschen, sie fühle sich voller Kraft. Sie will weitermachen.
Tessin-Korrespondent Alexander Grass. Ein Dossier mit Informationen zum Thema SBB Cargo finden Sie auf unserer Internetseite drs.ch. Die Finanzkrise und der Steuerstreit mit der EU. Das war heute, oder diese beiden Themen waren heute dem Nationalrat eine weitere Sonderdebatte wert. Dabei fiel vor allem Finanzminister Hans-Rudolf Merz auf. Unser sonst so ruhiger Kassenwart warf den europäischen Nachbarn in ungewohnt scharfer Sprache schlechten Stil vor. Und nicht nur das. Den EU-Botschafter in der Schweiz, Michael Reiterer, hat das scheinbar nicht aus der Ruhe gebracht. Bundeshausredaktor Dieter Kohler.
Die Schweiz steht finanzpolitisch unter starkem europäischen Druck. Da ist einmal der sogenannte Steuerstreit, dann aber auch Vorwürfe, die Schweiz sei eine Oase für Steuerflüchtlinge, ein Steuersumpf sogar. Bundesrat Hans-Rudolf Merz wurde diesbezüglich in der Sonderdebatte heute Morgen geradezu emotional.
Solche Äußerungen, meine Damen und Herren, sind ungehörig.
Und der Finanzminister Hans-Rudolf Merz setzte gleich noch einen obendrauf, indem er im Zusammenhang mit dem sogenannten Zinsbesteuerungsabkommen, bei dem die Schweiz der EU stark entgegengekommen war, zu einer Europaschelte ansetzte. Man habe nämlich, so Hans-Rudolf Merz, aus der Presse erfahren müssen, dass dieses eben erst abgeschlossene Zinsbesteuerungsabkommen bereits wieder überarbeitet werden solle. Dieses Vorgehen komme einer Anfeindung der Schweiz gleich.
Der Bundesrat erwartet, dass Anfeindungen künftig unterbleiben und dass politische Fragen mit den bewährten politischen Instrumenten angegangen werden.
Michael Reiterer, EU-Botschafter in der Schweiz, kann die Aufregung nicht verstehen.
Ich glaube, da sollte man sich nicht irgendetwas konstruieren, was von Seiten der Europäischen Union schlicht und ergreifend nicht gegeben ist.
Es stimme, dass EU-intern das Zinsbesteuerungsabkommen ein Thema sei. Man habe Arbeiten sogar vom Herbst auf einen Mai-Termin vorverschoben. Doch dies seien normale Abklärungen.
So eine Abklärung, eine Analyse, eine Bestandsaufnahme ist nie eine Anfeindung, ja.
Es geht um diplomatische Spitzfindigkeiten, die unter engen Freunden eigentlich belanglos sein sollten. Doch das Verhältnis Schweiz-EU ist derzeit sehr angespannt. EU-Botschafter Michael Reiterer versucht zu schlichten. Man dürfe auch nicht immer jede Äußerung eines Politikers in irgendeinem Land sofort mit Brüssel gleichsetzen.
Da muss man aufpassen, dass man nicht alles in einen Topf wirft. Nicht alles, was in Europa gesagt wird, kann man eins zu eins der Europäischen Union zurechnen.
Und zum sogenannten Steuerstreit mit der Schweiz meint er:
Es ist richtig, wir sind auf dem Weg eines Dialoges, auf den wir uns eingelassen haben. Und da hat es eine Klimaverbesserung gegeben. Und andere Probleme, die vielleicht bilateraler Natur sind, würde ich im Augenblick nicht auf die Ebene der Europäischen Union übertragen.
Bemerkenswert, dass selbst der EU-Botschafter von einem Dialog mit der Schweiz und nicht von Verhandlungen spricht. Jenem Unterschied, der dem Bundesrat so wichtig ist. Aber heute war jetzt zuerst noch der Moment, um der EU den Tarif zu erklären. Fast genüsslich schloss Bundesrat Hans-Rudolf Merz seine Rede mit einer Warnung ab.
Den Angreifern auf das schweizerische Bankgeheimnis kann ich allerdings voraussagen, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Es steht nämlich nicht zur Disposition.
Finanzminister Hans-Rudolf Merz im Beitrag von Dieter Kohler. Sie hören Echo der Zeit mit zwei weiteren Themen. Die Gewalt in Tibet. Ein Augenzeuge berichtet, ein Kenner des Landes erklärt und ein Kenner der Religion erläutert die Rolle des Dalai Lama in diesem Zusammenhang. Der Krieg in Irak. Vor 5 Jahren begann er und zwar schlecht. Und das blieb so bis heute. Die Bilanz des Militärhistorikers. Es gibt nur noch ganz wenig Informationen darüber, was sich in Tibet im Moment abspielt. Peking hat eine Nachrichtensperre verhängt, Medienschaffende werden daran gehindert, ins Unruhegebiet zu reisen. Georg Blume, Journalist der deutschen Wochenzeitung Die Zeit, ist trotzdem in die tibetische Hauptstadt Lhasa geflogen und er ist bisher nicht ausgewiesen worden. In einem Telefoninterview schilderte er gegenüber dem ARD-Büro Peking die Lage. Unsere Auslandredaktorin Brigitte Zink fasst seine Aussagen zusammen.
Ein Trümmerfeld sei Lhasa gewesen, die Innenstadt von Militärpolizisten dominiert. So beschreibt der Zeitjournalist Georg Blume, was er am letzten Samstag in der tibetischen Hauptstadt antraf. Heute sei die Stadt etwas offener. Auf Lhasas Straßen treffe man wieder auf Menschen und Händler. Doch die Stimmung sei weiterhin gedrückt und von Normalität könne keine Rede sein.
Ja, ich glaube noch nicht so richtig an Alltag, weil alle reden darüber und ich schätze ja doch, dass ein paar tausend Leute daran teilgenommen haben, an den Protesten, und die müssen jetzt unheimlich Angst haben. Und keiner weiß, wer da auf irgendwelchen Videoaufnahmen der Polizei nun erscheint oder nicht erscheint. Und diese jungen Leute verstecken sich jetzt.
Auch weil sie damit rechnen müssen, von chinesischen Sicherheitskräften verhaftet zu werden. Ein Klima der Angst herrscht aber nicht nur bei den protestierenden Tibetern, sondern auch bei der in Lhasa ansässigen chinesischen Bevölkerung.
Da sind ja Tausende von Läden kaputt gegangen. Das sind alles chinesische Läden, alles so kleine Familienläden im Grunde, auch ein paar Banken und Hotels, aber im Grunde Familienbetriebe. Und die müssen das alles alleine jetzt aufräumen. Die haben keine Versicherung. Das ist schon ein Drama für die auch. Also viele sagen, jetzt sind sie bankrott und wissen nicht weiter.
China versucht unterdessen, die Ordnung in Lhasa wiederherzustellen. Mit Hausdurchsuchungen, verschärften Kontrollen durch Militärpolizei und Sicherheitskräfte. Georg Blume ist auch die verstärkte Propaganda auf Spruchbändern in der ganzen Stadt aufgefallen, mit Parolen wie
Separatismus ist Unglück und Stabilität ist Glück. Nicht? Oder da, über der Gasse steht dann Ethnien, vereinigt euch, gemeinsam gegen den Dalai Lama kämpfen. Ich habe auch das Gefühl, dass die kommunistische Partei hier in Tibet den Ton jetzt nochmal verschärft. Und sagt hier, also heute Morgen in den Zeitungen, hier, es ist ein Kampf auf Leben und Tod mit dem Dalai Lama. Also das hatte man doch vorher so nicht gehört.
Dass sich der Ton verschärft hat, hängt mit der Heftigkeit der Gewaltausbrüche zusammen. Blume spricht davon, dass vor allem bei jugendlichen Tibetern ein neues Phänomen zu spüren sei.
Weder die Mönche, die am Anfang demonstriert haben, noch diese Militärpolizisten haben hier versucht, irgendwie die Stadt anzuzünden. Das war was anderes. Und es gibt sicher einen Hass der Jugendlichen irgendwo, sonst wäre diese Gewalt nicht da gewesen. Und was das war, das ist was Neues. Das hat es noch nicht gegeben bisher. Das kontrolliert weder Peking noch der Dalai Lama.
Doch woher dieser Hass kommt, ist für Blume nicht auf den ersten Blick ersichtlich.
Brigitte Zink. Ein plötzlicher Ausbruch von Gewalt, nicht von den demonstrierenden Mönchen herrührend, vermutlich auch nicht von den Sicherheitskräften oder nicht nur von denen, haben wir eben gehört. Woher denn dieser Hass? Fragte ich Peter Achten, unseren China-Korrespondenten, der Tibet seit Jahrzehnten besucht.
Ich glaube, die religiöse Komponente ist sehr stark, aber es gibt eben auch den sozialen Aspekt und der ist auch sehr stark. Und dann gibt es noch einen ideologischen Aspekt. Zuerst den sozialen Aspekt. Seit 22 Jahren, seit ich Lhasa kenne und Tibet kenne, ist das Land von den Chinesen sehr weit entwickelt worden und heute sind natürlich sehr viele Chinesen in Tibet und die Chinesen sind sehr gute Geschäftsleute und alle gute profitmäßigen Businesses haben die Chinesen und das fördert natürlich unter tibetischen Gemeinschaft einen Widerstand, einen Hass.
Sie haben von einer ideologischen Komponente gesprochen.
Ja, die ideologische Komponente, das heißt, es gab früher alle 6 Monate eine Kampagne Lieb das Mutterland, also Lieb China. Heute ist diese Kampagne verstärkt worden. Heute ist das jeden Monat, vielleicht auch jede Woche. Und das fördert natürlich den Widerstand, vor allem der jungen Tibeter. Und das hat dann letzte Woche diesen Hass gefordert und ist dann zu diesen gewaltsamen Demonstrationen gekommen. Man darf nicht vergessen, es waren 4 Tage lang friedliche Demonstrationen und dann plötzlich ist es explodiert.
Und Sie sehen vor allem die junge Generation hier involviert.
Die ältere Generation hat sich mehr oder weniger mit den Verhältnissen abgefunden. Seit 1959, also seit dem Aufstand, wo der Dalai Lama mit 100.000 Tibetern nach Indien geflohen ist, ist das Land wirtschaftlich von den Chinesen entwickelt worden. Und die älteren Tibeter, also die ältere Generation, hat sich mehr oder weniger mit dem abgefunden. Aber die jungen Tibeter, die sind eigentlich eher auf der Linie des tibetischen Jugendkongresses. Und die verlangen Unabhängigkeit, die verlangen sehr viel.
Sie haben davon gesprochen, dass immer mehr Chinesen nach Tibet hineingekommen sind, dort die lukrativen Geschäfte betreiben. Wie muss man sich denn die tibetische Gesellschaft heute vorstellen? Beispielsweise Lhasa. Wir haben die Vorstellung von Klöstern, von Ruhe, von Eingekehrtheit. Wie sieht Lhasa aus sozial?
Heute ist Lhasa natürlich etwas ganz anderes. Lhasa ist heute, muss man sagen, eine ganz normale chinesische Stadt. Es sind sehr viele Chinesen nach Tibet gekommen, nach Lhasa gekommen, aber man muss sich das nicht so vorstellen, wie man das meistens im Westen hört, nämlich dass die chinesische Regierung diese Chinesen nach Tibet befohlen hat. Nein, es ist einfach so, heute ist China ein kapitalistisches Land, also sozialistische Marktwirtschaft chinesischer Prägung und hauptsächlich die kleinen und mittleren Unternehmer, die kommen nach Lhasa und die haben jetzt Lhasa total verändert. Heute ist Lhasa eine ganz normale, durchschnittliche chinesische Stadt.
eine ganz normale chinesische Stadt und natürlich doch nicht. Es leben immerhin sehr viele Tibeter dort. Wie stark ist der Einfluss des Dalai Lama noch auf die Tibeter im Land?
Nun, zum einen muss man sagen, der Einfluss des Dalai Lama ist nach wie vor sehr, sehr groß. Wenn immer ich in Tibet bin, muss ich sagen, alle Tibeter, die verlangen immer nach einem Bild des Dalai Lama. Also der Einfluss des Dalai Lama ist nach wie vor sehr groß. Aber zwischen der jungen und der älteren Generation gibt es einen Graben. Die junge Generation, die will mehr. Und hauptsächlich nimmt die jüngere Generation selbst in Tibet dem Dalai Lama nicht mehr den gewaltlosen Widerstand ab.
Und genau an diesen gewaltlosen Widerstand, von dem Peter Achten spricht, appelliert der Dalai Lama dennoch nach wie vor. Ganz besonders in dieser politischen Eskalation ruft er zur Gewaltlosigkeit auf. Er setzt weiterhin auf Autonomie für den Tibet und will die im Dialog, nicht in der Konfrontation mit China erreichen. Der Dozent für tibetische Philosophie an der Universität Bern, Jens Schlieter, geht davon aus, dass der Dalai Lama zwar für alle Tibeter eine ganz zentrale Figur sei und auch bleibe, dass aber nicht mehr alle von der Richtigkeit seiner Politik überzeugt seien. Frage deswegen an ihn, ist tibetischer Separatismus, also eine Politik im Widerspruch zu der des Dalai Lama, ist das nur ganz vereinzelt festzustellen oder entsteht da eine Bewegung?
Also man kann schon Ursprünge dieser Bewegung seit der Besetzung durch die Chinesen verfolgen, aber zunehmend muss man sagen, dass insbesondere die Jugend, die sich in verschiedenen Jugendorganisationen organisiert, dass diese eben gerne schneller zum Erfolg kommen möchten und mit dieser gewaltfreien Strategie, die eben darauf setzt, dass es eine politische Lösung gibt, dass Verhandlungen auch zum Erfolg kommen, die damit nicht einverstanden sind. Denn seitdem beispielsweise der Dalai Lama seit etwa 15 Jahren für einen Autonomiestatus Tibets eintritt im Rahmen des chinesischen Großformation, haben die Chinesen alle konkreten Gesprächsangebote ausgeschlagen darüber. Und insofern sehen sie dort keinen weiteren Fortschritt.
Die Folge sind jetzt die Auseinandersetzungen in Lhasa und auch in anderen Städten. Der Dalai Lama sieht das mit Sorge, sagte er, wäre für eine gewaltfreie Form des Widerstandes. Und er sagt, wenn das jetzt breitere Formen annehme, müsste er zurücktreten. Was immer er damit meint, was hat das für eine Bedeutung für Tibeter, wenn der Dalai Lama mit Rücktritt droht?
Also diese Rücktrittsdrohung ist sicherlich dramatisch. Zum einen stellt sich die Frage, wer spricht hier diese Rücktrittsdrohung aus? Ist es der Dalai Lama als konkreter lebender Mensch, der aus politischem Handeln sich zurückzieht? Auch dies hätte schon die Folge, dass die tibetische Exilgemeinschaft zerbrechen könnte in eben jene Gruppe, die nunmehr dann sich befreit sähe, diesen gewalttätigen Weg zu verfolgen und jene, die noch an diesen Zielen der Gewaltfreiheit festhält. Aber zum anderen stellt sich auch die Frage, der Dalai Lama ist ja nun eine Reinkarnation eines Bodhisattvas, er wird wiederkehren nach seinem Tod. Könnte es sein, dass der Dalai Lama mit dieser Aussage sogar an der Institution des Dalai Lama schlechthin zweifelt und wenn es so gehört werden würde, hätte es natürlich noch dramatischere, noch weitgehendere Auswirkungen, diese Aussage.
Die quasi heilige Figur zöge sich insgesamt von dieser Welt zurück sozusagen.
Ja, beispielsweise hat er mehrmals schon angedeutet, dass es ja möglich sein könnte, dass er sich nicht noch einmal reinkarniert in dieser Welt, was auch eben gewisse Streitigkeiten mit sich gebracht hat. Schließlich ist es so, dass die Chinesen versuchen, einen Gegen-Dalai Lama zu nominieren. Sie haben bereits gesagt, der Dalai Lama wird sich in der autonomen Region in Tibet selbst reinkarnieren. Das heißt also, sie melden jetzt schon den Anspruch an, die politischen Schicksale nach seinem Tod mitzubestimmen und in das religiöse System des tibetischen Buddhismus unmittelbar einzugreifen. Und es ist sehr gut möglich, dass der Dalai Lama hier auch schon weitergehende Strategien ankündigt, wie damit umzugehen wäre.
Jens Schlieter lehrt tibetische Philosophie in Bern. Mit einem überwältigenden Donnerschlag wollte die US-Armee mit ihren Verbündeten den Irak überfallen und anschließend die Benommenheit nach diesem Schlag ausnützen für ihre Landinvasion. Shock and awe hieß die griffige Formel dafür. Fünf Jahre später ist aus diesen Plänen statt schockender Heulen und Zähneknirschen geworden, auf allen Seiten. Schätzungsweise 100.000 Irakerinnen und Iraker sind bisher ums Leben gekommen. Die Invasionstruppen haben 4.000 Soldaten verloren. Vor dem morgigen 5. Jahrestag des alliierten Angriffes auf Saddam Husseins Irak hat mein Kollege Martin Durrer mit dem Historiker Stieg Förster Bilanz zu ziehen versucht. Förster ist Historiker an der Uni Bern und Vorsitzender des Internationalen Arbeitskreises für Militärgeschichte. Frage an ihn, was ist das für ein Krieg?
Die ganze Aktion, die ja vor 5 Jahren begann, kann man in 2 Phasen einteilen. Eine kurze Phase am Anfang, das war ein regelrechter zwischenstaatlicher Krieg zwischen den Alliierten, vor allen Dingen den USA auf der einen Seite und dem Irak auf der anderen Seite, dem Irak Saddam Husseins. Aber nach der Besetzung des Landes begann die zweite Phase, die bis heute anhält, und das ist eben dieser Guerilla-Terrorismus-Krieg, der eine ganz neue Form eigentlich darstellt, insofern als hier tatsächlich Terroranschläge, und zwar systematisch, zum Mittel der Kriegführung geworden sind.
Worin unterscheidet sich denn dieser Krieg zum Beispiel vom letzten, vom ersten Irakkrieg?
Also der entscheidende Unterschied besteht sicherlich darin, dass beim ersten Irakkrieg der Irak selber nicht besetzt wurde. Es gab zwar im Irak an den Grenzen in der Wüste einige größere Gefechte, aber die Siedlungszentren des Iraks wurden eben nicht besetzt, und das ist jetzt passiert.
Wir erinnern uns, wie dieser Krieg begründet wurde, nämlich Kampf gegen den Terror, Suche nach Massenvernichtungswaffen. Heute ist es sehr viel fragwürdiger, sehr viel zweifelhafter, warum dieser Krieg geführt wurde. Wissen Sie es?
Also es war damals ja schon den Zeitgenossen klar, dass sowohl das Argument Kampf gegen den Terror, das heißt eine Beziehung zwischen dem Saddam-Regime und Al-Qaida, dass das einfach eine Lüge war. Es war auch klar, dass die Massenvernichtungswaffen im Irak nicht vorhanden waren. Aber was wirklich die Gründe waren, was also die Bush-Administration motiviert hat, diesen Krieg anzufangen, das wissen wir bis heute nicht, weil wir natürlich nicht an die Dokumente rankommen.
Es gibt Vermutungen, zum Beispiel Öl.
Ja, Öl spielte sicherlich insofern eine Rolle, als dem Kalkül der Bush-Administration, der stellvertretende Verteidigungsminister Wolfowitz hat das ja auch so formuliert, die Überlegung vorhanden war, diesen ganzen Krieg mit irakischen Öleinnahmen zu finanzieren. Aber wenn man sich ansieht, was passiert ist seit damals bis heute, dass nämlich die Amerikaner es zugelassen haben, dass ein Großteil der Ölförderungsmaschinerie vollständig verrottet ist und nicht mehr funktioniert, das spricht eigentlich dagegen, dass Öl wirklich der Hauptgrund für diesen Krieg war.
Da gäbe es eine andere Vermutung. Die Amerikaner wollten in der Region präsent sein. Sie wollten vor den Toren des Iran und Syriens sein.
Das ist sicherlich auch ein Argument, und das hängt auch sicherlich zusammen mit den Absprachen, die es vor dem Krieg mit Israel gab. Und sie sind ja auch präsent, allerdings in einer Weise, wie sie sich das sicherlich nicht vorgestellt haben. Und das Ganze kann man natürlich in gewisser Weise auch als einen Imperialkrieg betrachten, nämlich der Versuch, sozusagen von außen her die irakische Gesellschaft nach eigenem Gusto zu verändern, das heißt in eine westliche Demokratie zu verwandeln.
Wann genau oder warum genau entgleiste dieser Krieg?
Ja, der Fehler bestand darin, dass man ihn überhaupt angefangen hat. Es gab ja keinerlei sinnvolle Konzepte, was man eigentlich nach einem militärischen Sieg gegen die Streitkräfte Saddam Husseins mit der irakischen Bevölkerung anfangen wollte. Es gab so die Vorstellung, dass man von der irakischen Bevölkerung jubelnd empfangen wird. Das fand nicht statt. Die Amerikaner waren regelrecht beleidigt, als das nicht stattfand. Und darüber hinaus gab es eigentlich keine sinnvollen Konzepte mehr. Und das lag daran, dass die Bush-Administration eigentlich gar keine Vorstellung hatte, mit welch einer Gesellschaft sie es hier zu tun bekommen würde.
Einerseits mit welch einer Gesellschaft, andererseits aber auch mit welchen militärischen Problemen. Also eine hochgerüstete Armee, die es plötzlich mit Gegnern zu tun hat, die mit ganz anderen Waffen kämpfen, denen man nicht beikommt.
Also das ist in der Geschichte des Krieges ja nichts Neues. Solche Probleme hatten die Römer schon, solche Probleme hatte Napoleon in Spanien und die Amerikaner in Vietnam. Was allerdings diese Sache vielleicht in eine neue Richtung gedreht hat, ist, dass es sich hier nicht um einen konventionellen Guerillakrieg wie etwa damals in Vietnam handelt, sondern eben um einen ausgesprochen, ja, terroristischen Krieg, wenn man es so nennen will. Wie gesagt, darüber kann man streiten. Jedenfalls dieser systematische Einsatz von Terror gegen die Zivilbevölkerung und von Terror natürlich auch gegen die alliierten Streitkräfte ist zumindest in diesem Umfang doch etwas Neues.
Sie haben jetzt selbst das Stichwort Vietnamkrieg gegeben. Das ist sehr früh gefallen in der Diskussion. Man verglich die beiden Kriege. Kann man das überhaupt?
Also vergleichen kann man alles, aber man muss natürlich äußerste Vorsicht walten lassen. Die Szenarien sind ganz anders. Das fängt an mit der Topografie. Ein Land, das von Dschungel bedeckt ist, ist halt etwas anderes als ein Land, das im Wesentlichen aus Wüsten besteht. Darüber hinaus ist die Bevölkerung natürlich ganz anders strukturiert in beiden Fällen. Die Amerikaner haben in Vietnam einen im Wesentlichen konventionellen Krieg geführt bzw. versucht zu führen mit groß angelegten Bombenangriffen, mit B-52-Bombern auf die Dschungelpfade und so weiter. Alles dieses findet ja jetzt gar nicht mehr statt. Wir haben es hier mit einem Kleinkrieg zu tun, bei dem zum Beispiel die amerikanische Luftwaffe weitgehend arbeitslos ist. Also insofern ist das schon etwas ziemlich anderes.
Vergleichbar ist vielleicht auch, dass der damalige Verteidigungsminister McNamara nachträglich gesagt hat, wir wussten damals ganz genau, dass wir keine Chance hatten. Irgendwie erinnert doch das auch an den heutigen Irakkrieg.
Die Frage ist natürlich, von welcher Phase des Vietnamkriegs man da widerspricht. Und die Amerikaner sind in den Vietnamkrieg auch sehr langsam reingeschlittert. Der Irakkrieg begann mit einem großen Knall. Und das war schon etwas anderes. Das hätte man auch vermeiden können. Vor 5 Jahren wäre es keineswegs notwendig gewesen, den Irak anzugreifen, während man in Vietnam sukzessive mit immer mehr Militärberatern und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und der Sorge vor der Machtübernahme der Kommunisten in Südvietnam so ganz allmählich in diesen Krieg hineingeschlittert ist.
Den Vietnamkrieg haben die Amerikaner verloren und den Irakkrieg?
Den werden sie mit ziemlicher Sicherheit auch verlieren. Eigentlich haben sie ihn schon verloren, allen Propaganda-Ankündigungen zum Trotz. Wenn man sich alleine ansieht, dass pro Tag im Irak heute mindestens ein amerikanischer Soldat ums Leben kommt. Seit Beginn dieses Monats sind es bereits 17, bis gestern. Ich weiß nicht, was heute passiert ist. Und dann natürlich die ungeheuren Kosten dieses Krieges, die sich ja inzwischen auch weltwirtschaftlich bedrohlich auszuwirken beginnen. Im Grunde ist dieser Krieg nicht zu gewinnen und zwar vor allen Dingen deswegen nicht, weil es den Amerikanern auch nach Abu Ghraib und all dem, was sonst noch da passiert ist, nicht gelingen wird, die Mehrheit der irakischen Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen.
Dennoch würden die Amerikaner Ihnen antworten, wir haben immerhin einen Teilsieg errungen, nämlich wir haben eine blutige Diktatur beseitigt.
Ja, also das Saddam-Regime war natürlich ein in jeder Hinsicht anrüchiges Regime mit stalinistischen Zügen, ein mörderisches Regime ohne jeden Zweifel. Allerdings, man sollte eines vielleicht auch nicht vergessen. Der Irakkrieg wurde ja im Gefolge des 11. September auch gerechtfertigt als ein Krieg gegen den Terror oder ein Teil des Krieges gegen den Terror, also gegen Islamisten. Ja, nun ausgerechnet das Regime Saddam Hussein war eines der ganz wenigen säkularistischen, also weltlichen Regimes im Nahen Osten und das hat man nun beseitigt um den Preis, dass nun vor allen Dingen die Schiiten und zwar islamistische Schiiten im Irak immer mehr die Oberhand gewinnen und alles dieses natürlich mit Unterstützung des Irans, des eigentlichen Gewinners dieses Konfliktes.
Der Historiker Stieg Förster über 5 Jahre Krieg im Irak und was sich daraus ableiten lässt. Er wurde befragt von Martin Dorr. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Eva Gammerter. Am Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.